Willkommen beim All Seasons and a Cup of Coffee Podcast. Willkommen hier bei mir. Mein Name ist Laura. Ich bin dein Host hier in diesem Podcast und freue mich, dass wir die nächsten Minuten gemeinsam verbringen werden. In diesem Podcast geht es um All Seasons of Life, All Seasons auch of Nature und wie wir damit gehen, wie wir damit leben, wie wir damit flowen und wie wir das Beste aus jeder Season für uns rausholen können. Ich nehme dich heute mit in die Season of Knowing Your Weakness und ich glaube, dass das so wichtig ist und ich bin gerade selbst so krass in Konfrontation mit meiner größten Schwäche, dass ich mich richtig freue, hier meine Erkenntnisse dazu heute mit dir zu teilen. Es ist 10.13 Uhr. Ich sitze seit 2 Stunden an meinem Computer und möchte eigentlich mein Manuskript fertig vorbereiten, fertig haben für den Knauer Romans Writing Contest. Und was habe ich gemacht? Ich habe jetzt 2 Stunden lang Anreisemöglichkeiten an die Nordsee recherchiert. Wir haben schon im Herbst letzten Jahres 10 Tage auf der Nordseeinsel Langeoog gebucht, ich mit meiner Mama und den 2 jüngeren Kindern. Und haben uns aber noch keine weitergehenden Gedanken darüber gemacht, wie wir dorthin kommen wollen. Und wenn ihr euch das mal auf der Karte angucken wollt, dann ist es natürlich ein bisschen eine Challenge aus vielerlei Perspektiven heraus, die wir natürlich gerne annehmen, aber die wir uns vorher überlegen und durchdenken müssen. Zumal das ja nicht unser Haupturlaub ist, also wir kommen dann ja schon aus 3 Wochen Urlaub, die Kinder waren 1 Woche dann schon auf Trainingslager und dann geht es irgendwie darum, okay, wie kann man diese Anreise so smooth wie möglich machen und wie kann sie aber auch nicht irgendwie 3 Tage beanspruchen, weil eben dann für die Mia die Saison auch wieder losgeht. Und weil das irgendwie ein bisschen blöd ist. Also da geht es wirklich darum, auch ein bisschen Tage zu sparen, Tage, an denen sie zu Hause ist, an denen sie trainieren kann, an denen sie unter perfekten Trainingsbedingungen trainieren kann. Und so ist es halt immer in unserem Leben so ein bisschen wie so ein Jonglierspiel, wo wir verschiedene Bälle in die Luft werfen und gucken, okay, wie kriegen wir das Beste aus allen Welten zusammen, weil ich auf gar keinen Fall mir auch mein Leben so krass vom Leistungssport diktieren lassen möchte. Wir machen das, keine Frage, unser Leben ist sehr, sehr, sehr stark davon beeinflusst, diktiert und das ist einfach so, die ganze Familie richtet sich dann irgendwie danach, die Urlaubsplanung geht danach etc. Aber wir finden immer einen sehr guten Weg, trotzdem oder mit dem gute, coole und auch lange Urlaube zu machen. Jetzt ist aber halt einfach diese Anreise mit irgendwie 11 Stunden Autofahrt einfach nicht das, was so Kinderbeinen kurz vorm Saisonhöhepunkt besonders gut tut. Und jetzt gucken wir halt irgendwie, okay, was sind die Möglichkeiten? Wie können wir da hinkommen? Wie ist es nicht so kompliziert, nicht stressig? Wie finden wir die perfekte Anreisemöglichkeit? Und ich habe jetzt ein paar Sachen recherchiert. Ich habe nach Campingplätzen geguckt, ob wir vielleicht eine Nacht schlafen und dann dafür vielleicht die Zeit auf der Insel um 1 oder 2 Tage verkürzen, weil wir eben auch nicht nochmal so richtig, also nicht nochmal 2 ganze Wochen weg sein wollen. Dann habe ich nach Nachtzügen geguckt und dann nach Autos, die man eben in Hamburg mieten kann, wenn man dann aus dem Nachtzug aussteigt und wie lange man dann von Hamburg noch zum Fähranleger fährt etc. Ich habe es also geschafft, mich 2 Stunden meiner Arbeitszeit damit zu beschäftigen, wie wir im Sommer auf diese Insel kommen. Und das Lustige daran ist ja, dass wir diesen Urlaub schon im Herbst gebucht haben und im Dezember sind die ersten Zugverbindungen, zumindest die Hinfahrt könnte man schon buchen, rausgekommen. Das heißt, es gab jetzt überhaupt keinen Grund, wieso ausgerechnet heute, ausgerechnet jetzt dieses Thema in mir und bei mir so präsent sein musste. Und gleichzeitig gab es natürlich einen Grund, denn wir tun ja nichts grundlos. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann lernen wir uns selber sehr gut kennen und sehr gut einschätzen und auch sehr gut erwischen dabei, wann wir immer das Gleiche tun, um uns immer in die gleiche missliche Lage zu bringen. Also ich war richtig gut in der Zeit. Ich habe richtig viel geschrieben in den letzten 2 Wochen, also in den letzten 2 Wochen vor letzter Woche. Letzte Woche hatte ich dann irgendwie diese Verkühlung mit Schleim im ganzen Gesicht und habe relativ wenig geschrieben. Ich glaube, es ist nur so an die 1000 oder 1500 Wörter. Und diese Woche war dann egal, wie weit ich mit dem Gesamtmanuskript war. Am Freitag ist Einsendeschluss eben für den Knauer Romans Wettbewerb. Und ich habe mir gedacht, cool, ich mache da mit, das wird lustig, ich brauche dann auch immer irgendwie Deadlines. Wenn ich jetzt einfach sage, ich schicke das Manuskript dann, wann ich es für gut genug befinde, zu einer Agentur, dann ist es irgendwie so, ja, Der Tag kommt dann vielleicht auch nie. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist eine mega gute Idee, an so einem Contest teilzunehmen. Dann muss ich das Manuskript nochmal überarbeiten, muss zumindest die ersten 50, 60, 70, 80 Seiten auf so ein Level bringen, dass ich bereit bin, es abzuschicken, es wegzuschicken und es gut zu finden. Und habe damit eben so eine Deadline, die ich mir selber setze. Und ich fand das eine bombastische Idee. Ich habe von diesem Contest auch schon kurz vor Weihnachten gelesen und dachte mir, so machen wir es. Ich schreibe bis eine Woche vorher. Und in der letzten Woche gehe ich dann nur noch in die detaillierte Überarbeitung. Da muss man ja noch andere Dinge zu so einem Contest einreichen, den Plot zusammenfassen etc. Und das alles mache ich dann in der letzten Woche. Gestern hat die Woche begonnen. Ich war wahnsinnig produktiv. Ich war richtig gut. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen, das steht und fällt immer total mit meinem Morgen. Ja? Also wenn ich meine Morgenroutine habe, egal wie sehr ich sie manchmal nervig finde, wie gerne ich manchmal im Bett liegen bleiben würde, wenn die richtig gut ist und die ist echt so, dass zwei Main Points müssen drin sein. Das ist Meditation und Bewegung. Wenn diese beiden Main Points in meiner Morgenroutine zu finden sind, dann läuft der Tag komplett anders. Was immer damit einhergeht und was, glaube ich, auch so ein Main Point ist, ist, dass dann natürlich dann no Social Media ist, before, I don't know, 10 or 11. Also gestern habe ich die Fotos wieder gemacht für Insta-Stories. Ich wollte unbedingt auch wieder ein bisschen aktiver auf Social Media werden. Das habe ich dann heute auch schon wieder völlig vercheckt. Aber habe Fotos gemacht, habe die aber erst hochgeladen, ein bisschen später. Nicht, als ich sie geschossen habe, sondern habe wirklich geguckt, okay, dass ich total lange nicht auf Social Media bin. Und das sind die drei Faktoren eigentlich. Bewegung, Meditation und no Social Media. Dann wird der Tag grandios, das muss ich echt so sagen. Heute Morgen hatte ich leichte Schwierigkeiten beim Aufstehen, wollte dann schon meinen Wecker irgendwie nochmal umstellen, aber dann irgendwie habe es nicht geschafft und habe dann gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht sinnlos, dann stehst du einfach doch auf. Bin dann als erstes mit dem Hund gegangen und habe dann auf dem Weg mir gedacht, ich muss unbedingt gucken, ob Lindsay Vonn irgendwas auf Instagram gepostet hat, wie es ihr geht, was sie darüber denkt. Habe dann diesen unfassbar genialen Post gelesen, wo ich wirklich wieder sagen muss, Halleluja, die Frau ist das, was wir brauchen als Beispiel für Mut und bereit zu sein, auch eine Niederlage einzustecken, bereit zu sein, auch den Schmerz einzustecken. Ich habe das mit meiner Tochter gestern schon so durchgeredet und habe gesagt, das ist so krass. Die kennt ja die Schmerzen. Die weiß ja, wie höllisch das wehtut, wenn sie sich wehtut. Die weiß, wie sich das anfühlt, wenn sie die Kontrolle verliert und irgendwie durch die Luft gewirbelt wird. Die kennt nicht nur die Risiken, sondern die hat alles davon auch schon erlebt, gespürt, an ihrem Körper gespürt, die Schmerzen, wenn dann die OP vorbei ist, was auch immer. Und ist trotzdem bereit gewesen, das einzugehen für ihren Traum. Und das war so beeindruckend, finde ich, weil das einfach zeigt, wie krass man einfach sich nicht davon abbringen lassen kann, für seinen Traum loszugehen und ihn zu träumen. Und das ist eine Frau, die halt sich nicht irgendwann denkt, was wäre gewesen, wenn ich dort doch an den Start gegangen wäre und es auch versucht hätte. Vielleicht hätte ich dann Olympiasiegerin werden können. Mit einem gerissenen Kreuzband und einer Knieprothese. Diesen Gedanken wird sie nie haben. Dieses Was wäre gewesen, wenn, womit so viele Menschen auf dieser Welt sterben, das hat die nicht. Und das finde ich unfassbar beeindruckend und unfassbar toll. So, aber diese Neugierde auf, oh, hat sie was gepostet? Und ja, sie hat was gepostet. Das habe ich dann gelesen. Das war dann trotzdem wieder dieses, okay, ich war im Außen, ich war bei anderen, ich war bei Social Media, ich war nicht bei mir, ich war nicht in meiner inneren Mitte, etc. Und der Tag ist dann auch halt so weitergelaufen, wie wir ja jetzt merken. Er hat dann noch eine ziemlich gute Wendung gekriegt. Ich war dann mega cool produktiv bis um 8. Um 8 bin ich dann ins Büro gegangen und seitdem sitze ich hier und plane einen Urlaub, bis halt ich jetzt vor 3 Minuten angefangen habe, diesen Podcast aufzunehmen. Ja, wieso erzähle ich dir das? Da hast du ja jetzt nichts von, zu wissen, dass ich einfach manchmal völlig daneben bin. Ich erzähle dir das, weil es so, so, so wichtig ist, dass wir unsere Schwächen kennen, dass wir sie erkennen, wenn wir wieder in sie hineinfallen und dass wir dann wissen, wie wir uns da wieder rausholen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich so verhalte. Ich bin mein Leben lang immer bis zum letzten Drücker mit irgendwas anderem beschäftigt gewesen, als mit dem, was ich zu einer gewissen Deadline habe fertig haben müssen und habe so niemals mein Potenzial erreicht. Ich habe zum Beispiel in der 12. Klasse eine Facharbeit geschrieben über das Thema, wie man einen Bestseller macht, am Beispiel von Boris Becker. Die Autobiografie hieß, es war irgendein Goethe-Zitat, Augenblick, verweile doch. Genau. Ein wahnsinnig schlechtes Buch und es ging einfach darum, herauszustellen, wie schafft man es, ein schlechtes Buch auf den Bestseller Platz 1 zu bringen. Also das ist jetzt vielleicht gemein, wenn ich sage, es ist ein schlechtes Buch, aber es war jetzt keine literarische Herausforderung, was da drin stand, sondern es war einfach die Geschichte einer großen Persönlichkeit gepaart mit einer richtig, richtig guten Marketingstrategie. Und ich habe dieses Buch gelesen, habe die Marketingstrategie analysiert und hatte wirklich, es hat mir so einen Spaß gemacht und ich hatte so coole Inhalte, ich hatte so coole Dinge herauskristallisiert, herausgefunden etc. Es war echt richtig gut. Also ich fand es zumindest damals richtig gut. Ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde, aber es war, ne, es hat mir Spaß gemacht. Das war mega cool. So, dann geht man mit diesem Erstentwurf zu der Lehrerin, bespricht es dort, wie man weiter vorgeht. Dann sagt die, ja, das ist super, die Dinge, die du herausgefunden hast, sind super, die Art, wie du das recherchierst, ist super, das passt alles, du musst diese und diese Quellen angeben, hervorragend, ganz toll, weiter so. Und dann gibt es halt einen Abgabetermin. Und ich habe diese wahnsinnig tollen Dinge recherchiert, diese krass coolen Ergebnisse gehabt und habe, glaube ich, bis 3 Tage vor dem Abgabetermin kein einzelnes Wort in diesen Computer getippt. Ich habe dann eine gute 2 auf diese Facharbeit geschrieben und ich schwöre es euch, es hätte so locker wahrscheinlich die beste Facharbeit des Jahrgangs werden können, wenn ich mich früher auf meinen Hintern gesetzt hätte. Aber irgendwie glaubte ich mein Leben lang und offensichtlich bis heute Morgen um 10, dass ich diesen Druck, diesen Zeitdruck, diese Deep Heart Pressure brauche, um Höchstleistungen zu bringen oder überhaupt irgendeine Leistung zu bringen. Und vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke, nicht bewusst, auf gar keinen Fall, sondern eher unbewusst, wenn ich halt nicht alles gebe, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es nur eine 2 wird. Wenn ich jetzt da mein ganzes Herzblut, alles, was ich habe, reingelegt hätte, wenn ich früh angefangen hätte zu schreiben, es 4-mal Korrektur gelesen hätte, mich voll da reingepusht hätte, alles wirklich da reingegeben hätte, so wie Lindsay Won am Start von ihren Rennen, dann wäre es ja richtig beschissen gewesen, wenn das keine gute Note geworden wäre. So konnte ich mein Leben lang, kann ich bis heute immer sagen, hätte ich mehr gegeben, wäre vielleicht ein anderes Ergebnis rausgekommen. Wirklich, das kann ich in jeder meiner gesamten Lebenslagen sagen. In jeder. Die Ergebnisse in jeder meiner Lebenslagen, meiner Lebensbereiche sind gut, sind wirklich richtig gut, aber dieses allerletzte, dieses i-Tüpfelchen, diese Kirsche auf dem Sahnehäubchen, die lege ich nie drauf, weil ich Angst habe, wenn ich so viel gebe und es nicht gut wird, dann weiß ich ja nicht mehr, was ich sonst noch hätte tun können, damit es besser wird. Also ich bin gerade ein bisschen unsicher, ob das Sinn ergibt. Aber es ist so, dass ich quasi die letzten 10% unbewusst immer zurückhalte, indem ich zu spät anfange, dann voll rein Butter, aber niemals so gut sein kann, wie wenn ich früher angefangen hätte. So kann ich aber, egal wie das Ergebnis ausfällt, immer sagen, ich hätte ja noch 10% im Petto gehabt und wenn ich früher angefangen hätte, dann wäre das besser geworden. Und so kann ich mir quasi die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang erzählen, wenn ich alles geben würde, wäre ich, weiß Gott wo. Wenn ich aber jemals alles gegeben hätte und wäre immer noch da, wo ich jetzt bin, wo es sehr schön ist, aber es gibt durchaus Potenzial für Kirschen, dann wäre ich vielleicht traurig, weil ich ja nicht wüsste, was ich ändern könnte, um vielleicht doch noch dahin zu kommen, wo die Kirsche auf dem Sahnehäubchen liegt. Und so habe ich mein gesamtes Leben gelebt. Also ich habe auch beim Abi, ich hatte eine fantastische Zeit von Ostern bis Juni, weil ich dann einfach halt 2 Wochen vorher angefangen habe zu lernen. Und ich habe dann ein gutes Abi gemacht. Vielleicht hätte ich aber ein richtig gutes gemacht, wenn ich halt irgendwann mal früher angefangen hätte zu lernen. Es war vor jeder Schularbeit so. Es war vor der Führerscheinprüfung so, vor der theoretischen, es war immer so. Also ich brauchte diesen, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht essen und nicht schlafen, weil ich habe jetzt voll den Lernstress, weil ich muss jetzt richtig Gas geben, weil sonst schaffe ich es nicht und dann mache ich ein gutes Ergebnis, aber kein sehr gutes. Und jetzt kommt aber natürlich das sehr, sehr Positive. Irgendwann in unserem Leben sind wir dann hoffentlich so self-aware, dass wir das checken. Und dass ich merke, ich meine, es hat 2 Stunden gedauert, das ist eh relativ traurig, aber ich habe es noch gemerkt, ich habe die Kurve noch gekriegt, dass ich merke, okay, was tust du hier? Ja, also es kommt plötzlich so der Moment, wo ich so denke, what the fuck machst du da? Wieso? Was, wieso planst du denn jetzt eine Urlaubsanreise? Wieso denn nicht nächste Woche, wenn der Contest vorbei ist und du dann eigentlich auch mal eine Woche nichts machen kannst? Das wäre völlig egal. Also ne, in dem Leben einer Autorin ist es ja relativ egal, ob die mal zwischendurch ein paar Tage nichts schreibt. Da passiert ja nichts. Aber wenn sie natürlich in den Tagen vor der Deadline das, was sie vorbereiten will, nicht vorbereitet, das ist halt richtig kacke. Und das ist genau das, was ich heute fast gemacht hätte. Das heißt, ich erkenne dann aber mittlerweile, was ich tue. Denk mir kurz, nicht dein Ernst. Steh auf. Das ist das, ne? Also sofort, ich gehe sofort in die Bewegung. Ich stehe auf, stell mich hin und sammel mich. Und denk mir, okay, was musst du machen? Was willst du machen? Was willst du tun? Was ist dein nächster Schritt? Öffne das Programm. Lies dir dein Manuskript durch. Überarbeite, was du überarbeiten willst. Hol deine Notizen raus. Mach jetzt was anderes. Und ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, okay, als erstes, heute muss ein Podcast raus. Also jetzt geh mal und hol dein Mikrofon. Hast ja jetzt ein gutes Thema, worüber du sprechen kannst. Und geh sofort los, hol mein Mikrofon, setz mich hin und bin sofort raus aus dieser Schleife und weiß auch, dass ich da jetzt raus bin, wenn wir hier fertig sind und der Podcast im Kasten ist und ich dann mein Manuskript öffne. Ich muss unbedingt den Prolog überarbeiten. Der passt, gefällt mir von der Stimmung her nicht. Da bin ich heute Nacht aufgewacht. Also das ist natürlich auch so ein Thema, ne? Man lebt ja dann so in der Story. Ich bin heute Nacht aufgewacht und habe gedacht, der Prolog. Wir müssen den Prolog ändern. Der Prolog muss anders. Der muss anders anfangen. Die Atmosphäre muss anders. Es muss anderes Wetter sein. Wir müssen das nochmal überarbeiten. Die Idee ist gut. Die Szene ist gut, aber das, wie sie geschrieben ist, ist so mittel. Also das müssen wir jetzt alles nochmal überarbeiten, bis wir das dann abschicken. Und ja, was soll ich sagen? Wir müssen die Momente erkennen, in denen diese klassische, typische Weakness einkickt, die wir kennen. Und dann müssen wir halt wissen, was wir tun müssen. Und ich muss dann aufstehen, ich muss dann Bewegung reinbringen und muss meinem Körper signalisieren, das, was du bis jetzt getan hast, ist jetzt hiermit beendet. Und gehst jetzt über in das, was du jetzt als nächstes tun willst und tust und du überlegst jetzt, was das ist und dann tust du das und machst du das. Was mir unglaublich hilft in Phasen, in denen ich produktiv sein muss, sind wirklich Listen, Pläne, Tagespläne, dass ich gar nicht überlegen muss, okay, was tue ich jetzt, was mache ich heute, lese ich heute das Manuskript oder schreibe ich heute mal den Plot, gucke ich mal, was ich da für einen Fragebogen ausfüllen muss, gucke ich mir nochmal die genauen Details zur Anmeldung durch. Oder lese ich heute das Skript. Und bei mir ist heute das Skript dran und morgen ist dann eben dran Anmeldung, all die Dinge gucken, was brauchen die noch außer dem Plot und außer der Inhaltsangabe für diesen Contest. Wie viele Seiten wollen die genau? Also das gucke ich mir morgen alles nochmal an. Das könnte jetzt heute schon den ganzen Tag in meinem Kopf rumschwirren, aber Listen helfen mir, das wirklich gut abzuhaken. Und dann einfach nicht mehr darüber nachzudenken. Weil das Problem ist ja natürlich, dass ich auch merke, parallel zu dieser Aufschieberitis oder Prokrastination, wie man in Fachkreisen sagt, dass dazu ja kommt, dass je näher man an den Moment kommt, wo man sowas abschickt, je mehr zweifelt man an dem, was man abschickt. Also dieses Buch war das Beste, Schönste, Tollste, sich wohlig wärmstens anfühlendste Buch bis zu dem Moment, wo ich es irgendwo hinschicken muss. Dann ist es alles nur noch Scheiße. Es ist unfassbar. Ja, dann lese ich das und denke mir, okay, interessiert keinen, will keiner wissen, will keiner lesen, alles für den Arsch. Dann muss ich auch da natürlich wieder raus und sagen, okay, aber das ist jetzt halt alles, was du hast. Du hast jetzt halt hier gerade keine 3 Bücher zur Auswahl, sondern du hast nur das. Du fandest es mal gut. Du magst, also das ist das Gute, dass ich so eine tiefe Beziehung zu den Charakteren aufbaue. Du magst die Charaktere, du möchtest, dass die Charaktere zum Leben erweckt werden. Dadurch, dass andere Menschen lesen und in deren Köpfen diese Menschen sie dann begleiten dürfen. Es ist für dich wichtig, dass diese Menschen bei anderen Menschen ankommen. Es ist für dich wichtig, dass jemand sich in der Protagonistin oder in der Mutter der Protagonistin wiederfindet, wieder sieht, verstanden fühlt. Es ist wichtig, dass jemand diese Geschichte als Anreiz nimmt, sein eigenes Leben auf eine abenteuerliche Art und Weise zu leben. Es ist, ne? Und darauf muss man sich dann halt besinnen, weil wenn man sich darauf besinnt, was da steht, wie man das findet, dann könnte das halt ziemlich deprimierend sein. Und halt einfach darauf, du, also eben, ne, ich habe jetzt nichts anderes. Ich kann jetzt nur das dahin schicken, was ich geschrieben habe. Und wenn die das blöd finden, dann finden die das blöd. Und wenn sie es gut finden, finden sie es gut. Und ich habe aber ja keine Alternative. Und es nicht hinzuschicken, steht ja nicht zur Option. Also nicht abzugeben, steht ja nicht zur Option. Und das Gute ist ja, und das ist echt, also irre, dass es gut ist. Aber aus meiner Perspektive ist ja das Gute zwei Dinge. Erstens, du kriegst ja in der Autorinnenwelt, in der Welt der Bücher niemals ein Feedback. Das heißt, du schickst es hin, sie melden sich einfach nie wieder. Ja? Also wenn du es nicht geschafft hast, wenn du von der Agentur oder dem Verlag nicht aufgenommen wirst, ich weiß nicht, wie das hier bei diesem Contest ist, aber ich schätze mal, es ist genauso, wenn du den Contest nicht gewinnst, du hörst einfach nie wieder von denen. Das heißt, es kommt keiner wie in der Schule und benotet das und bewertet das und sagt, das war jetzt wirklich langweilig. Laura, die Story ist echt ganz nett, aber sonst nichts. Sondern sie sagen dir einfach nichts. Ja, und viele finden das irgendwie so als Nachteil. So von wegen, ja, dann weißt du ja nicht, was du besser machen kannst, etc. Ich finde das als Vorteil. Weil sobald ich nicht genommen werde, weiß ich, okay, es gibt Verbesserungspotenzial und dann suche ich mir das halt selber. Weil ich will es ja auf meine Art und Weise verbessern. Ich will nicht, dass es irgendwem in sein persönliches Empfinden passt, sondern ich will es so verbessern, dass ich mich damit fein fühle. Aber natürlich überarbeite ich es dann nochmal, wenn ich merke, okay, die fanden das nicht gut, weil sie haben es ja nicht genommen. Dann gehe ich natürlich hin und gucke, okay, was kann ich verändern? Aber ich habe halt nicht dieses, dass mir jemand sagt, wie er es findet und was er nicht gut findet und dadurch mir quasi seine persönliche Note da drauf drückt. Also das ist das Erste, was ich ziemlich gut finde am Autorensein, dass niemand sagt, das und das hat mir nicht gefallen, ich fand den Menschen blöd, ich fand die Storyline blöd, ich fand die Backstory doof oder dein Schreibstil ist kacke, sondern einfach nichts und ich damit alleine bin, rauszufinden, was ist das, was noch besser werden kann. Und das finde ich total cool und total spannend. Und das Zweite, was ich richtig, 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 richtig gut finde, wirklich, ist, dass Autorin sein und Bücher schreiben, vor allem auch durch die Geschichte von J.K. Rowling, so eine Failure-Culture hat. Also es gibt ja wenig gute Bücher auf dem Markt, die nicht irgendwo mal abgelehnt wurden. Ja? Es gibt ja wenig Autoren, die nicht irgendeine Geschichte haben von das wollte keiner, das fand keiner gut, das hat irgendwie keiner gelesen. Sondern diese ganzen coolen Autorengeschichten sind halt immer so, niemand wollte es, niemand wollte es, niemand wollte es und dann wurde es ein Welterfolg. Oder zum Beispiel Mona Kasten, ja, die hat diese Bücher rausgebracht und Jahre später hat jemand gesagt, hey, also nicht jemand, sondern Amazon Prime, wir machen da jetzt eine Serie draus und plötzlich ist das so ein Welterfolg und Phänomen und weiß der Geier. Und vorher hat die halt einfach nur so ein paar Bücher, also ein paar mehr, aber ein paar Bücher verkauft. Und das finde ich, dass ich genieße das gerade so, dass ich in einer Branche gelandet bin, in der Scheitern so normal ist und so fast schon zum guten Ton gehört. Das finde ich so geil, weil das einfach, das macht so, das macht quasi jeden, der scheitert, nicht zum Loser. Und in anderen Teilen der Gesellschaft oder in anderen Berufsfeldern oder wie auch immer, ist halt immer noch so, dass wenn du scheiterst, wenn du irgendwo abgelehnt wirst, wenn du den Job nicht kriegst oder wenn du eine Prüfung nicht bestehst oder was auch immer, dann bist du immer quasi gescheitert und traurig und blöd. Und ich finde das richtig cool, dass das einfach bei Autorinnen nicht so ist, sondern dass man so mit stolz geschwollener Brust, also mir fällt es überhaupt nicht schwer zu sagen, hey, ich habe mich bei einer Agentur beworben, die wollten mich nicht. weil irgendwie jeder mal nicht gewollt wurde in dieser Autorenbubble. Ja, das ist irgendwie cool. Das ist zum Beispiel eher in so, ne, ich habe dem Typen gesagt, ich stehe auf ihn, er steht nicht auf mich, dann hast du direkt das Gefühl, du bist ein Vollidiot oder du bist irgendwie hässlich oder dick oder was weiß ich. Frauen fangen ja dann direkt an, an sich zu zweifeln. Aber für mich ist dieses Autorin-Sein gerade so perfekt, weil es einfach so normal ist zu scheitern und ich fühle mich da richtig wohl, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt vorhabe, durchgehend zu scheitern. Ich möchte schon irgendwann, dass irgendjemand sagt, ich liebe die Idee, ich liebe das, wie du schreibst, ich mag das. Dass das gewisse Aspekte, die aktuell in der Buchbranche vielleicht sehr weit verbreitet sind, gar nicht abdeckt und dass du das nicht gemacht hast, was vielleicht alle anderen machen. Ich warte auf den Moment, dass das irgendjemand sagt. Natürlich, ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist dieses Scheitern überhaupt nicht schlimm, weil es einfach, also weil ich auch natürlich so sehr an mich und das Buch und die Geschichte und all das glaube, aber einfach auch, weil es einfach so, so normal ist in dieser Welt. Und deswegen gibt es heute hier eine Buchempfehlung. Ich kann euch noch nicht das neue Buch, was ich gelesen habe, empfehlen. Das werde ich aber nächste Woche spätestens können, weil ich war da jetzt echt ein bisschen dahinter, weil ich eben so viel geschrieben habe, habe ich so wenig gelesen. Aber ich lese seit, ich glaube, 2 Jahren mittlerweile. Wir sind jetzt gerade bei drei. Wir sind bei Teil 3. Wir haben das etwas asynchron gemacht. Mit der Lotta nochmal alle Harry Potter Bücher. Und das klingt jetzt dumm, vielleicht blöd, kindisch, keine Ahnung, whatever. Lest die. Von mir aus mit euren Kindern oder ohne, ist es vielleicht wurscht, lest diese Bücher. Weil die Komplexität eines jeden Charakters never, never, ever in einem noch so grandios guten Film wirklich dargestellt werden kann. Und wir haben eben 6 und 7 zuerst gelesen, weil sie die lesen musste, bevor sie die gucken durfte. Und dann haben wir wieder bei 1 angefangen. Dann hat sie 1 alleine gelesen und 2 und 3 haben wir wieder gemeinsam gelesen. Und genau, wir sind gerade am Ende von 3, so ist es. Und das ist wirklich, wie komplex die Charaktere sind, wie viel passiert, was man auf dem Bildschirm nicht sehen kann. Ich würde jedem empfehlen, diese Bücher zu lesen. Und das war ja so der Moment für mich, um jetzt hier diesen wahnsinnig lustigen Podcast, der irgendwie immer mal wieder so richtig, richtig vom Hauptthema abkam, zu schließen. Das war für mich der Moment, wo ich wusste, dass ich schreibe, ohne zu wissen, dass ich schreibe. Also man kommt da rein und als allererstes wird man begrüßt von einem Zitat von J.K. Rowling, das da lautet: No story lives unless someone wants to listen. Und das zeigt natürlich dieses, dass wir einfach die Menschen brauchen, die uns zuhören, damit die Geschichte zum Leben erweckt wird. Und ich stand da und war halt jemand, der zugehört hatte, ja, weil ich diese ganzen Bücher gelesen habe und die ganzen Filme gesehen habe. Und für mich war das so, wir sind alle so verknüpft dadurch irgendwie. Und jeder von uns hat diesen Welterfolg zu diesem Welterfolg gemacht. Das war ja nicht sie alleine, sondern all die Menschen, die die Geschichte zum Leben erweckt haben, dadurch, dass sie sie gelesen haben. Und es hat mich so tief berührt, dass ich Tränen in den Augen hatte, als ich da anstand. Und ich wusste irgendwie, das ist gerade ein wahnsinnig wichtiger Moment in deinem Leben. Ich hatte schon keine Idee, wieso. Also da war die Idee, dass ich ein Buch schreibe, noch gar nicht ansatzweise in meinem Kopf angekommen. Nicht ansatzweise. Und dann sind wir da rausgegangen und standen an der Kasse und haben halt, jeder hat sich halt irgendwie so einen Merch-Artikel gekauft und dann gab es dort Kugelschreiber und ich wollte dann unbedingt mir so einen Kugelschreiber mitnehmen und dann sind wir rausgegangen und der Stefan hat irgendwie schon ein Eis gekauft mit der Mia oder so und saß da in diesem Café und wir sind dann dorthin gegangen und dann habe ich ihm das Sacker gegeben und dann hat er gesagt, das ist ja der teuerste Kugelschreiber, den je jemand gekauft hat. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, aber ich muss den haben, weil er ist irgendwie besonders. Und dann, wenn ich den in der Hand habe, bin ich wirklich so, so deeply connected mit der Magie, die mich dort berührt hat. Und deswegen werden wir jetzt hier schließen und ich werde mein Manuskript weiterlesen. Mir ist völlig klar, dass ich kein Harry Potter schreibe, ne? Also mal ganz abgesehen davon. Aber ich, auch das, ja, zu wissen, auch mich selbst einschätzen zu können, okay, was schreibe ich für eine Geschichte? Ich erfinde keine Fabelwesen, ich erfinde keine Welt. Ich schreibe einfach eine Geschichte, wo man sich gut fühlt, wenn man sie liest. Das ist so mein Ziel. Die auch natürlich ein bisschen Aufregung hat, aber sie soll einfach ein schönes Gefühl hinterlassen, als wäre man im Urlaub gewesen. So, und deswegen werde ich jetzt mein Skript weiter bearbeiten, weil ich meine Schwäche kenne und weiß, dass ich diese Sache jetzt nicht ewig vor mir herschieben will, um dann auf den letzten Drücker es wieder so zu machen, dass es gut wird, aber vielleicht eben nicht sehr gut.